brauchst einfach genug Trainingsdaten, um so ein System auch wertvoll für den Kunden zu machen. Ich stell dir mal vor, du backst da irgendwas mit genau diesem System und es kommt einfach nur Grütze raus. Ich meine, das wollen wir nicht.
Wenn der Trend sich fortsetzt, dann sind 90% der KI-Anwendungen in den nächsten 10 Jahren asiatisch und amerikanisch. Und dann ist es eigentlich egal, was wir hier diskutiert haben, weil wir gar keine Wirtschaft haben, wir haben gar keine Integration, wir haben keine APIs, wir haben keine Plattform, wir haben kein Datensystem.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach. Wir, das sind Frauke und Andreas.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Ja, ein So tickt Deutschland Spezial von der IFA. Und in diesem Jahr kommt man auf der Messe an einem Thema ja nicht vorbei. Das ist die künstliche Intelligenz. Das ist wirklich das ganz große Thema hier. Doch die große Frage ist, will der Verbraucher das überhaupt? Und darüber sprechen wir heute mit Mario Pieper, unter anderem Chief Digital Officer bei BSH Ausgeräte und mit Fabian Westerheide. Fabian, du hast ganz, ganz viele Berufe. Du bist Keynote-Speaker, Unternehmer, Investor, vieles andere. Darüber werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Aber dann kannst du vielleicht gleich mal erzählen, was hat dich denn am Thema künstliche Intelligenz so fasziniert, dass du dein Berufsleben darauf ausrichtest?
Eigentlich zwei Trends. Zum einen Science-Fiction. Als Kind habe ich mich schon immer damit beschäftigt. Und dann habe ich so den Ende der 2000er angefangen, Lead-Generation, Marketplaces, E-Commerce-Firmen mit aufzubauen. Und die sind an die Börse gegangen und so weiter. Und ich wusste, Rechenleistung ist da. Ich meine, wir haben alle Supercomputer in der Tasche, wir haben die Datenmengen da. Und der nächste Trend, der nach so einer Zalando kommt, ist eigentlich die KI. Also wenn man es weiterdenkt. Und ich habe mich relativ früh damit beschäftigt, mich mit Forschern getroffen, habe mich mit Experten getroffen und festgestellt, keiner hat das auf dem Schirm. Und ich habe gesagt, okay, was ist der größte Engpass zum Beispiel? Junge Firmen fordern mit Geld. Und habe erstmal ein eigenes Geld in die Hand genommen und junge Firmen gesagt, ihr Vorstand hat was richtig stark, wollt ihr nicht daraus ein Produkt bauen und das auf den Markt bringen? Und so ging das Stück für Stück. Ich habe zum Beispiel Leute eingeladen, sich mit dem Thema auszutauschen. 10 Leute sind gekommen. Dann haben sie gesagt, machen wir das nochmal. 50 Leute kamen, 100, 200 Leute kamen. Inzwischen mache ich eine Konferenz einmal im Jahr mit Tausenden von Teilnehmern, weil das Thema einfach so groß geworden ist und weil es inzwischen Querschnitt der Bevölkerung abbildet und jeder eigentlich sich damit beschäftigen auch sollte.
Mario, du bist bei BSH dafür zuständig, für den digitalen Wandel, vielleicht auch ein bisschen disruptiv alles. Wie bist du da hingekommen? War das ein schnurgerader Werdegang? Da will ich hin? Oder zufällig, wie so oft in manchen Unternehmen?
Naja, also wenn du den Wandel im Unternehmen betrachtest, ist ja immer die Frage, wann ist die richtige Zeit für was? Und wir bei der BSH haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass natürlich Anfangen mit KI der falsche Schritt ist. Sondern wenn du keine Daten hast, wenn du keine strukturierten Daten hast, dann tust du dich natürlich schwer zu analysieren und so eine KI-Maschine zu trainieren und überhaupt erstmal dahin zu bringen, dass sie für dich wertvollen Input leistet. Das heißt, für uns ist eine der Grundlagen eigentlich erstmal als eigentlich auf den Retail-B2B-Vertrieb vertrauend, erstmal eine eigene Kundenbasis aufzubauen, von den Kunden zu lernen, was wir in unseren Geräten tun, also tatsächlich die Nutzung der Geräte verstehen, mal als ein Beispiel, oder die tatsächlich auch die Nutzung unserer Service-Hotline zu verstehen besser, das in eine Art Datenformat zu bringen und in diesem Datenformat überhaupt erstmal einen Input für ein KI-System zu füttern. Also so wie ich es erklärt habe, sind es tatsächlich mehr als ein Schritt und tatsächlich auch mehr als ein kurzer Gedanke darauf. Also für uns kommt KI tatsächlich nicht zuerst, kam nicht zuerst. Was wir gemerkt haben, jetzt ist die Zeit für KI und damit haben wir auch auf der IFA reagiert mit dem lernenden Backofen, auf den wir vielleicht auch zu sprechen kommen.
Genau, da können wir ja drüber sprechen. Das war, wie du sagst, also offenbar ein konsequenter Weg. Erstmal müssen die Leute mit solchen Backöfen ja klarkommen, klar. Bevor wir die dann in ein System zusammenfassen. Oder genau. Wie kann man das verstehen?
Naja, schau, das Grundthema bei dem Backofen, wenn ich sage, der lernende Backofen, ist, dass jeder kocht anders. Also wenn wir nicht alle nach demselben Rezept kochen und alle dieselben Zutaten verwenden, dann ist das, was wir da zusammenstellen, zum Beispiel als Gargut und in den Ofen reintun, sei es für Backen oder Braten, dann sieht das furchtbar anders aus. Und die Frage, die sich jeder ja stellt, ist, wie kriegt das richtig gut hin, wenn der Fabian heute Abend zu Besuch kommt und vielleicht noch 2 Freunde von seiner Konferenz mitbringt, dass es auch schmeckt. Das heißt, die Frage nach der optimalen Garzeit stellt sich zum Beispiel, oder Backzeit. Und hier gibt KI die Lösung vor, das ist nämlich kein statisches Problem, da das ein individualisiertes Gargut ist, ist tatsächlich das Lernen, wie der Nutzer sowas zubereitet, mit welchen Zutaten, für welche Menge, kann uns über die Zeit helfen, besser zu verstehen, die richtige Garzeit zu berechnen und damit ein perfektes Ergebnis für den Kunden zu kreieren. Also hier wirklich vom Nutzerproblem, ich will es nicht versauen, wenn meine Gäste kommen, hinzu, wir haben eine Möglichkeit, hier KI einzusetzen und die bringt eine wirklich Verbesserung der Experience oder der Erfahrung mit unserem Herd oder unserem Backofen.
Die Nutzererfahrung ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Bevor wir da weitermachen, erstmal vielleicht ein bisschen höher gedacht. Künstliche Intelligenz ist nichtsdestotrotz noch immer ein Thema, was auf den ersten Blick mit Angst behaftet ist, weil der Begriff vielleicht auch falsch verstanden wird, Fabian. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Verwenden wir den Begriff falsch? Weil es ist ja nicht so, dass wir einen Roboter haben, der so intelligent ist wie ein Mensch mit einem kleinen Gehirn und deswegen komplett eigenständig ist.
Also der Begriff als Buzzword, als Medienword ist gar nicht so schlecht, weil viel mehr darunter ist. Wir reden von Big Data, wir reden von Cloud, wir reden von Digitalisierung, wir reden von ganz, ganz vielen Trends, die hier zusammenfließen, und Künstliche Intelligenz verkörpert das Ganze und macht es einfach greifbarer für alle Konsumenten da draußen. Aber ich setze Künstliche Intelligenz auch ganz anders an. Für mich sind es kognitive Systeme, also Systeme, die selber lernen, sich selbst verbessern, eigenständige Entscheidungen treffen und sich ganz anders sind. Also sie sind nicht intelligent wie ein Mensch, sondern haben eine ganz andere Form von Intelligenz. Also wir reden von, wir haben Professoren hier in Berlin, die zum Beispiel Schwarmintelligenzen forschen und die auf Robotikprobleme in der Logistik übertragen. Das heißt, wir haben auf einmal Roboter, die agieren wie ein Fischschwarm. Das ist eine Intelligenzleistung aus der Natur übertragen, hat aber nichts mit einer menschlichen Intelligenz zu tun. Wir reden von, also für mich fängt zum Beispiel eine KI in der Küche eigentlich erst an, wenn sie weiß, wann ich Hunger habe, schon präventiv gekocht hat, mein Lieblingsgericht passend zu meiner richtigen Ernährung und sagt, hier ist übrigens dein Gericht fertig. Alles darunter sind kleine Sachen. Das heißt, wenn ich über KI spreche, reden wir über eine komplette Pyramide. Ganz oben vielleicht eines Tages die sogenannte Superintelligenz und darunter hunderte menschenwürdigen Intelligenzformen und darunter tausende bis Millionen von weiteren Geräten, die an sich total dumm sind, aber im Kollektiv eine Intelligenzleistung erreichen.
Die spezielle Fähigkeiten haben.
Genau, also ja, sogenannte Narrow AIs.
KI-Professor sprach von Bauernschleue, das ist ja auch eine Art Intelligenz. Oder dann Backofen, der einfach nur backen kann, oder das ist optimal dann.
Aber das heißt, wir sprechen zu schnell von künstlicher Intelligenz?
Ich glaube, das Thema ist ungeheuer wichtig, weil zum einen andere Nationen sehr, sehr viel in das investieren. Also China zum Beispiel investiert 130 Milliarden in das Thema. Deutschland hat letztes Jahr 500.000 investiert. Das heißt, die erreichen mit dem Geld natürlich auch ganz andere Ergebnisse. Zum anderen, Nick Bostrom hat gesagt, es ist das Ende der Menschheit. Stephen Hawking, Elon Musk, die haben alle davor gewarnt und haben gesagt, das könnte die letzte Erfindung der Menschheit sein. Wenn wir uns heute nicht damit beschäftigen, kann es in 10, 20 Jahren zu spät sein, weil dann sind die Systeme schon so geprägt und haben sich so entwickelt, dass wir keinen Einfluss mehr drauf nehmen können. Jede KI ist eine moralische Maschine, weil sie trifft Entscheidungen, richtig oder falsch. Ich bin zum Beispiel, ich muss glutenfrei mich ernähren. Wenn der Backofen das nicht weiß, kann er eine falsche Zutaten kombinieren und mich dabei ernsthaft gefährden. Also da ist auf einmal eine für mich gravierende Entscheidung drin. Und wir müssen von Anfang an diesen Maschinen eine Moral beibringen, wie sie sich anzupassen haben, aber auch wie sie richtig oder falsch entscheiden. Wenn wir das heute nicht machen, ist es in 10, 20 Jahren zu spät. Deswegen ist es ungeheuer wichtig, sich mit dem Thema auch heute schon zu beschäftigen, auch wenn wir die richtige KI noch nicht erreicht haben, also noch nicht die menschenwürdige KI. Aber anderes Gedankenspiel. Nehmen wir an, wir haben eine KI, die menschenwürdig ist. Die hört doch nicht auf zu lernen. Die ist dann noch morgen noch intelligenter und noch intelligenter. Ich sage auch, wir müssen uns eines Tages damit auseinandersetzen, was ist, wenn die Maschine den IQ von 1 Million hat? Dann verstehen wir die nicht mehr. Und Leute forschen das, investieren ran und versuchen es in den nächsten 10 Jahren zu erreichen. Selbst wenn wir hier skeptisch sind und sagen, das passiert nicht, an einem anderen Ort der Welt wird es passieren.
Gut, das ist ja schon sehr philosophisch. Es gibt ja zwei Aspekte. Wir sprachen über die Bildung oder die Information darüber und die Investition. Hängt das zusammen? Also das heißt, in Forschung sind wir ganz gut eigentlich in Deutschland. Investieren zu wenig? Oder wo ist das Problem, Mario?
Naja, also die Frage ist immer, wer investiert und wer wird angereizt zu investieren. Also ich glaube, uns fehlen vielleicht hier und da die Anreize, die politischen Anreize zur Investition. Vielleicht tun wir uns selbst auch zu schwer in unserem Selbstverständnis. Ich glaube, wir hatten das mal, unsere gute alte Ingenieurstechnik. Ich glaube, wir verpassen hier gerade, und das teile ich mit dem Fabian, wir verpassen gerade die Chance in so einem Markt, der eigentlich prädestiniert ist für uns, wo wir in Europa, vielleicht wir in Deutschland, ganz vorne mitspielen könnten, den Anschluss zu machen. Das tut uns oder mir als Unternehmen tatsächlich weh, wir jetzt als BSH, als Teilkonzern von Bosch, versuchen unser Bestes. Das heißt, für uns ist KI ein Riesenthema. Wir investieren selber eine Menge. Wir versuchen verschiedene Initiativen zu unterstützen, Lehrstuhl zu unterstützen. Dennoch, ich glaube, das reicht nicht aus, bei allem, was der Fabian gesagt hat. Wir haben halt kein geeintes Europa. Wir haben also nicht die Schlagkraft wie China oder Amerika, die Konsumentenbasis oder die Nutzerbasis, die Datenbasis. Wir haben eben darüber gesprochen, Daten, ist das Elixier? Ist das der Elixier für KI?
Wir haben die DSGVO. Ist doch
genau, wir haben die DSGVO, davon vielleicht mehr wahrscheinlich in Europa. Ja. Also wir tun uns, glaube ich, mit den Ingredienzien schwer und tatsächlich mit der Maschine ein bisschen schwer, weil tatsächlich Investitionsvolumina und auch vielleicht der Steuerungsrahmen fehlt. Und ich finde das richtig und gut, was du sagst. Selbst die Diskussion über dieses Thema greift viel zu kurz und ist für mich ein Stück weit eine Limitation auf Einzelthemen. Und wenn ich das als Unternehmen nur in einem bestimmten Kontext, jetzt den Backofen oder sowas, diskutiere, dann ist das so, weil das für mich eine handhabbare, managebare und mit tatsächlich Nutzerinteresse unterfütterte Aktivität ist. Meines Erachtens müsste so jemand in Europa, in Deutschland sitzen, der dieses Interesse hat und vielleicht auch mit einer konzertierten Aktion nach vorne geht.
Es gibt ja jetzt aber den KI-Rat, heißt vielleicht nicht ganz so, aber in der Bundesregierung, also das Thema ist angekommen. Ist das schon genug? Muss da mehr Geld kommen? Muss da schneller Geld kommen? Brauchen wir da, eigentlich habt ihr es schon gesagt, eine europäische Initiative? Ist das wieder nur, wir haben jetzt mal einen Beirat, wir treffen und am Ende kommt kein Ergebnis? Oder wie ist da euer Eindruck bisher?
Übrigens tagt heute die Enquetenkommission der Bundesregierung, rein zufällig.
Also die tagt gerade und das Problem an der Etikettenkommission ist, da sitzen intelligente Leute drin, aber es ist, Zitat eines Mitgliedes, zu einem Ethik-Debattier-Club verkommen.
Der was?
Einem Ethik-Debattier-Verein. Also die diskutieren sehr viel darüber, was für eine Art von KI wir haben wollen. Die muss menschenwürdig sein, sie muss ethisch korrekt sein, sie muss unsere Werte repräsentieren, vollkommen legitim. Aber ich sage, wir diskutieren viel zu früh darüber, was für eine Persönlichkeit sie haben soll. Und dann haben wir gar später keine. Weil wenn der Trend sich fortsetzt, dann sind 90% der KI-Anwendungen in den nächsten 10 Jahren asiatisch oder amerikanisch. Und dann ist es eigentlich egal, was wir hier diskutiert haben, weil wir gar keine Wirtschaft haben, wir haben gar keine Integration, wir haben keine APIs, wir haben keine Plattform, wir haben kein Datensystem. Was fehlt uns also? Ganz vorne angefangen, eine Strategie und eine Vision. Wir haben in Europa schon lange kein Vertrauen mehr in die Zukunft, dass die Zukunft besser sein kann als die Gegenwart, sondern wir haben einen rückläufigen Trend, die Leute wollen alles rückabwickeln. Dabei kann die Zukunft großartig sein. Wenn wir die ganzen Innovationen hier auf der Messe uns angucken, wenn wir das durchdenken, dann ist das eine großartige Zeit, wo wir alle mehr Leben haben und länger qualitativ unterwegs sind. Aber wir haben halt keine Strategie, ergo keine Investition und keinen gesellschaftlichen Willen. Heißt, die Firmen forschen für sich selber, kooperieren zu wenig. Von der Regierung kommt viel zu wenig Impuls. Die ganzen Forschungsinstitute teilen ihre ganzen Ergebnisse nicht ausreichend. An den Universitäten bilden wir viel zu wenig Fachkräfte aus. Massiven Mangel an Fachkräften. Das ist eine riesige Liste an Hausaufgaben, die wir haben müssten. Und das Wichtigste ist, wir sind kein geeintes Europa. Nur als ein geeintes Europa kriegen wir es überhaupt hin. Macron zum Beispiel hat gesagt, er will europäische KIs haben. Hat gesagt, er will 2,5 Milliarden investieren. Deutschland hat gesagt, ja, ohne uns. Aber ohne Deutschland geht es nicht.
Mario Pieper von BSH. Jetzt habt ihr es, würde ich mal aus meiner Warte sagen, euch relativ einfach gemacht. Ihr braucht ja keine Daten, ihr kriegt sie ja von den Leuten, die Backöfen kaufen. Ist das das oder brauchtet ihr, um das zu entwickeln, vorher schon mal Datensätze,
natürlich,
um das auszuprobieren? Oder?
Natürlich. Also so einfach ist es dann nicht, aber ja, du hast im Prinzip recht. Aber das ist halt mal ein Stück weit das Geschäftsmodell des Unternehmens, dass du dir anschauen musst, und wo stehst du heute und welche Fähigkeiten hast du auch. Ja. Und da ist es ja so, dass du als Hersteller von Hausgeräten, die in der Regel über Küchenstudios vertrieben werden oder über den Elektronikfachmarkt, hast du diese Fähigkeiten erstmal per se nicht bei dir. So wie wir die Vernetzungslösung für unsere Hausgeräte mit Home Connect entwickeln mussten, so müssen wir jetzt auch von da aus die nächsten Schritte gehen. Und einer der wesentlichen Dinge, die ich eben genannt habe, ist Daten. Du brauchst einfach genug Trainingsdaten, um so ein System auch wertvoll für den Kunden zu machen. Ich stell dir mal vor, du backst da irgendwas mit genau diesem System und es kommt einfach nur Grütze raus. Ich meine, das wollen wir nicht. Und dass das System über die Zeit lernt und immer besser wird, ja, das ist egal. Das darf am Anfang keine schlechte Experience sein. Dann machst du es auch nicht wieder oder versuchst es nicht weiter. Und der Backofen heute, die Waschmaschine morgen, der Staubsaugerroboter, da gibt es eine ganze Kette von Dingen, wo das für uns eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich mache dir ein anderes Beispiel. Wir haben eine Applikation, weil du hast gerade gesagt Gluten. Wir haben eine Applikation, die in der Lage ist, dein Lieblingsrezept auf deine Essgewohnheiten, deine Essvorlieben oder deine Essunverträglichkeiten einzustimmen. Wo ist das Problem heute, wenn du irgendwo ein Rezept suchst? Machen ja viele, gibt es auf YouTube. Du hast hinterher immer noch die Herausforderung, es dann zu kochen.
Ja.
Also mit anderen Worten, wenn du die Zutaten veränderst, veränderst du den Kochprozess. Und das kann natürlich kaum eine App. Das heißt, wir entwickeln gerade ein System, eine App, eine Applikation, die mit unseren Geräten zusammen den Kunden die Möglichkeit gibt, Zutaten auszutauschen und gleichzeitig den Kochprozess anzupassen, sodass du in der Lage bist, mit dem entsprechenden Utensilien und dieser App tatsächlich ein tolles Ergebnis, das dir dann auch schmeckt, zu kreieren. Und auch da ist es die Frage, wie kommen diese ganzen Rezeptdaten, die in dem Internet zur Verfügung stehen, in diese App rein, sodass ich die Anwendung, ich tausche eine Zutat aus. Mhm. Ist ja nicht so, dass alle die Apfelsine Apfelsine nennen oder die Kartoffel Kartoffel. Ja. Und die Grundlage für alles, was wir da andenken, sind Daten. Und je einfacher und strukturierter sie sind und die Hausgeräte-Daten, zu denen der Nutzer ja seine Einstimmung gegeben hat, dass er sie nutzen dürfen, um so einen Service zu verbessern, die sind schön strukturiert, mit denen können wir arbeiten. Insofern helfen sie uns sehr, so ein KI-System zu entwickeln.
Wenn wir schon beim Nutzer sind, wie bereit sind denn die Nutzer, ihre Daten dann auch preiszugeben? Also ich meine, ihr habt ja nicht nur deutsche Kunden, sondern ihr seid international genau. unterwegs. Gibt es da Unterschiede? Ist man da eher skeptisch? Wird da viel nachgefragt? Was passiert damit oder wie erlebt ihr das?
Hast du absolut recht. Also wir stellen fest, die Landesgrenze, ist eine Nutzerschwelle, also wir haben in Europa ganz unterschiedliche Cluster von Nutzerquoten. Bei den einen liegen sie bei 70%, bei anderen bei 30%. Du kannst es dir nicht erklären, weil die Art und Weise, wie dir erklärt wird und wo du deine Zustimmung gibst, ist exakt die gleiche. Wir haben unterschiedlich auch pro Gerätekategorie. Also du sagst ja nicht nur halt, ich sag ja zu dem Service. Meistens geht das bei uns mit einem Gerät zusammen. Also ob du eine Kaffeemaschine, eine vernetzte in Betrieb nimmst und den Service nutzt oder einen Backofen, sind unterschiedliche Nutzerquoten. Das hängt aus meiner Sicht zusammen, welchen Mehrwert du als Endnutzer tatsächlich in dem Moment spürst. Ich meine, wir alle geben unsere Daten, ohne nachzudenken, in die WhatsApp, also Facebook, weil wir den Vorteil einfach sofort sehen und spüren und diese Applikation so wichtig ist. Und wir müssen auf der einen Seite aus meiner Sicht diesen Mehrwert halt sehr sauber erklären und sehr transparent erklären, was wir mit den Daten denn tun. Und also wir tun das, wir achten sehr auf die Datensicherheit und den Datenschutz in Bosch, aber das ist in Europa ein Kernthema aus meiner Sicht, ja. Und den Durchbruch in Richtung KI dann auch, welcher Form auch immer, zu generieren.
Fabian, würdest du in ein Startup investieren, was jetzt angekommen wäre, ich habe einen Backofen, den ich über KI vernetzt habe, das ist das Produkt des Jahres?
Nein, aber hat zwei Gründe. Das erste ist, es ist ja keine KI, ja, nach meiner Definition. Ich würde investieren in die KI, die den ganzen Haushalt eigentlich steuert und optimiert so ungefähr. Ja, so wie in diesen schönen Filmen, wo ich komme rein, sie begrüßt mich und sie sagt, Essen ist schon zubereitet und die Wäsche ist gemacht und ich habe dir rausgelegt, was du anziehen sollst, du bist deine Lieblingsfilme schon an und die Kerzen sind auch angezündet und so weiter. Das andere ist, Hardware ist sehr teuer. Also Startups können sich das kaum leisten, weil da fällt es ein, ihr habt ja Jahrzehnte an Industrieerfahrung zu produzieren und junge Firmen haben das nicht. Das heißt, sie müssen nach Asien, weil Asien wird das meiste produziert, dann machen sie einen Prototypen, dann ist der sehr teuer und sehr komplex. Und ich habe früher viel investiert in Hardware und festgestellt, junge Firmen...
Hardware ist hart.
Hardware ist wirklich hart. Also Software ist viel einfacher, weil Software ist iterativ. Software kann ich sofort ein Update draufspielen, kann es immer wieder testen und verbessern und inkrementale Sachen draufspielen. Hardware ist halt eine Sache und dann wird die produziert. Deswegen Hardware sehr, sehr kostspielig, sehr aufwendig. Und da sehen wir auch einen guten Tesla. Ein Tesla hat eine tolle Software, hat aber ein schlechtes Auto gebaut.
Ja.
Also du hast gerade, willst du noch?
Ich wollte nur die Verbindung herstellen.
Ja.
Und deswegen, ihr seid die Hardware-Spezialisten, kauft ihr euch Know-how dazu?
Oder? Ich würde sagen, wir können Hardware aus dem FF und wir werden immer besser in Software. Und ich glaube, wir sprachen vorhin, digitalisierst du noch oder transformierst du schon? Das ist Teil dessen, was die Digitalisierung mit sich bringt. Als Unternehmen musst du dir irgendwann deinen Geschäftsfokus halt tatsächlich anpassen,
ja.
Organisationen anpassen. Und wir sind gerade eben in diesem Wandel. Also wir investieren stark in Softwareentwicklung, stellen viele Softwareingenieure an, in App-Entwickler, in App-Testing-Tools. Also wir haben auch gemerkt, dass diese Veränderung für uns nachhaltig ist und passieren muss, weil ich glaube tatsächlich am Ende des Tages wird die Hardware ein Stück weit ein Container für die Software sein. Und dennoch, für uns ist das natürlich auch der Vehikel, um beim Kunden ins Haus zu kommen, um beim Kunden Zuspruch zu erlangen. Also wir stellen fest, und das ist das Schöne, gekocht wird noch und wird auch zukünftig. Und die Küche und dieser Ernährungs- und Kochtrend, der spielt uns halt sehr in die Karten. Das ist der Hotspot im Haus. Und wenn ich den den Bedarf sehe, den Kunden uns kommunizieren, durch Ernährungsunverträglichkeiten, durch noch schnelleres Kochen, verschiedene Services miteinander kombinieren, dann würde ich sagen, ist es gut, dass wir weiter in Hardware und Software gleichermaßen investieren, um tatsächlich dem Kunden eine tolle Experience in der Küche zu geben.
Wenn ich das ergänzen darf, ihr seid aber auch vorbildlich. Also ich finde es gut.
Für die Blumen.
Eure Mutterkonzerne Bosch ist auch vorbildlich. Selbstfahrendes Autos, ungeheuer viele Patente und so etwas. Aber das ist leider nicht repräsentativ für den Rest der Industrie. Also ich bin viel zu oft beim Mittelstand, die denken noch in Hardware und in After Sales, die denken noch nicht in Software. Und das Einzige ist, eigentlich verkauft man Hardware als trojanisches Pferd für die Software. Am Ende verkauft man eine Lösung. Und die Lösung kommt immer aus der Software raus. Das heißt, eigentlich brauchen wir viel mehr softwaregetriebene Ansätze und datengetriebene Ansätze. Und die Hardware, das ist eigentlich nur das Paket drumherum.
Ja. Da will ich eigentlich mal ein bisschen ergänzen. Du hast gesagt, ihr investiert viel, ihr forscht viel. Fabian, du hast gesagt, das ist für Startups auch sehr schwierig. Jetzt bin ich über die Messe gegangen und es gibt viel mit Sprachsteuerung bei allen möglichen Anbietern. Es heißt aber immer, Alexa, mach oder wie auch immer. Also es muss immer Amazon sein, auch bei deutschen Herstellern, die hier noch so auf der Messe vertreten sind. Warum geht man dann nicht zu einer Telekom und sagt, nehmen wir mal Geld in die Hand, wenn wir es schon nicht mit der Bundesregierung hinkommen? Wieso tun sich denn dann nicht so die Unternehmen, die das Know-how theoretisch haben müssten? Gibt es vielleicht noch andere, SAP oder wer auch immer, der mir da so in den Kopf kommt? Wieso geht man nicht zu so einem Unternehmen, damit es dann mal eine deutsche Sprachsteuerung ist?
Also erstens, ich glaube, Telekom hat das Ganze schon.
Ja, aber sie ist nicht hier an irgendeinem Kühlschrank.
Weil? Doch. Ja? Also vielleicht das Gerücht müssen wir kurz aus der Welt räumen. Entschuldige bitte. Ja. Also unsere Siemens-Geräte funktionieren sowohl mit Amazon Alexa als auch mit dem Google-Assistenten, als auch mit dem Magenta Smart Home.
Aber es ist ein dominierendes amerikanisches Domain.
Und das liegt daran, dass die Amerikaner den ersten Teil, ich teile das Ganze in zwei Digitalisierungswellen. Die erste Welle war Endkonsumenten. Google, Facebook, Amazon, die dominieren das, da kommen wir auch nicht mehr hinterher. Die haben die Daten und die haben das Wissen und das Know-how. Und ehrlich gesagt, denn Amazon hat sich das Team von Alexa auch eingekauft. Ich kannte, das war ein Startup vorher, die haben sich die ganzen Skills eingekauft. Die deutschen Konzerne sind zu geizig. Die letzten Transaktionen, also zum Beispiel DeepMind. DeepMind war ein von vielen europäisch besetzte, wirklich gute KI-Bude in London, wurde für 500 Millionen von Google gekauft und ist heute das Kernprodukt von Google Brain und allem anderen. Kein deutscher Konzern hat mitgeboten. Die sind einfach zu geizig. Also ergo ist, dass es fehlt den deutschen Konzernen oft an Vision und auch an der Bereitschaft, Innovation einzukaufen, anstatt nur Umsätze. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen, aber die meisten machen es nicht. Und zweitens, wir sind natürlich auch schlecht im Marketing in Deutschland. Das ist immer so eine Entschuldigung, aber es ist eigentlich keine Entschuldigung mehr. Die sind einfach nicht gut in der Vermarktung.
Das ist ja generell.
Ich habe allerdings noch eine feste Überzeugung. Also wir sind mit dem Thema noch nicht am Ende. Also wer heute schon mit Amazon Alexa oder Google Assistant zufrieden ist, ich glaube, der hat noch die Hoffnung oder der kann auch die Hoffnung haben, dass es noch was noch Besseres geben wird oder dass es noch besser sein kann. Wenn man heute sieht, welche Applikationen tatsächlich über die Systeme genutzt werden, dann ist es tatsächlich Wetterabfragen, Musik hören, Texte vorlesen. Also ich glaube, die ganze Spannbreite zum Beispiel, die eine Heimvernetzung anbietet, wo automatisierte Abläufe dich als vielleicht Behinderten im Haus unterstützen oder dir die Möglichkeit geben, schneller zu sein an deinen Haushaltsabläufen. Das sind Dinge, wo ich glaube, dass noch eine stärkere Nutzung zum Beispiel auch für digitale Assistenten da ist. Oder wenn du kochst zum Beispiel, dass dir die Rezepte vorgelesen werden, dass dir eine verbale Unterstützung im Kochprozess gegeben wird. Da kommt für mich viel mehr Sinn da rein, als zu sagen, ich möchte irgendwie XY hören für 3 Minuten. Ja, oder spiel meine Playlist oder so.
Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr davon ausgeht, dass wenn die jüngere Kundschaft, die vielleicht noch nicht so viel Geld verdient, dann in das Alter kommt, die damit aufwachsen, dann da auch.
Ganz genau. Also ich sehe, wir sind zunächst mal agnostisch. Wir möchten gerne den Kunden, dass er die beste Erfahrung hat. Und so nutzen wir alle drei Systeme. Und am Ende des Tages wird sich der durchsetzen, der vielleicht das beste System bietet. Mhm. Wer immer das sein mag. Wenn es noch ein viertes, fünftes, sechstes, siebtes gibt, we are all for it. Also wir sind dabei, wir binden das gerne ein, weil wir glauben, dass unsere Nutzung oder unsere Geräte, unser Angebot an den Kunden dadurch reichhaltiger und besser wird und vielleicht bestimmte Zielgruppen noch stärker angesprochen werden.
Da bin ich auch genau sicher, ihr müsst eine Plattform sein.
Genau.
Ja, und da kann ich später wie im App Store meine ganzen Module drauf machen.
Ganz genau.
Wie gesagt, ich habe ja gesagt, erste Digitalisierung bei Endkonsumenten. Das Rennen ist einigermaßen gelaufen, aber die zweite Welle ist eigentlich die komplette Industrie zu digitalisieren. Und da haben wir noch alles in der Hand. Wir haben eine großartige Industrie, wir haben super Lieferanten, wir haben die Vernetzung, wir haben die Daten. Die Chinesen sind sehr aggressiv unterwegs, die bemühen sich sehr, aber da haben wir noch alles in der Hand. Also auch für die Zuhörer, es ist noch nicht vorbei. Wir können hier noch wirklich viel bewegen, wenn wir uns aufraffen.
Das sagte vor gut einem Jahr mal der Huawei-Stratege hat in Deutschland in Podiumsdiskussion hat genau das gesagt. Sagt er, B2C ist vielleicht abgefahren. Da kannst du ja nachher noch mal ein bisschen mehr sagen, ob das schon so ist. Aber im B2B, also im Machine Learning und also die Maschinenbauer, der eine Maschine baut, der braucht ja keine Konsumerdaten aus China. Seine Maschine muss besser werden, effizienter und intelligenter. Und nicht, der verkauft ja nichts.
Und die Maschine muss aber vernetzt sein mit dem Lieferanten, dass die Werkstoffe rechtzeitig geliefert sind, dem Gabelstapler draußen, mit dem ganzen Logistikdienstleister. Gleichzeitig muss die Software draußen halt wirklich synchronisiert sein, alle anderen Maschinen mit den Robotertechnik. Wir haben hier aber 50 bis 100 Anbieter, die in so einer Produktionsstraße drin sind. Das ist noch unser Engpass, den noch keiner gelöst hat, die zu synchronisieren. Wir müssen aufpassen, dass nicht Google reinkommt und sagt, hey, wir haben jetzt die Plattform, ihr dockt euch alle an. Ich möchte, dass das aus Europa kommt. Und dass wir das hinkriegen, aus diversen Gründen, allein aus strategischen und wirtschaftlichen Gründen.
Ja. Wie optimistisch bist du da?
Ich gebe meinen Optimismus nicht auf, aber die Analogie Fußball, 4-0 zur Halbzeit liegen wir hinten und wir müssen jetzt richtig aufholen.
Aber nehmen wir nur das Beispiel, das hat jetzt marginal was mit KI zu tun, aber das Cloud-Geschäft, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, Amazon ist ja da auch dazugekommen wie der Schuster zum was auch immer, das fast ein Zufallsprodukt war, aber jetzt das Top-Business ist im Amazon-Bereich. Ja? Da verdienen die so viel Geld bei. Warum hat eine SAP, eine Telekom oder alle zusammen von mir aus das Geschäft nicht gesehen? Das ist uns weggelaufen. Da werden Milliarden mit verdient und wir spielen da keine Rolle. Jetzt muss Herr Altmaier mit Mühe und Not eine europäische Cloud zusammenbasteln mit weiß ich wie vielen Anbietern.
Gegenfrage, warum kommt das erste selbstfahrende Auto aus Silicon Valley? Ja, warum kommt das erste rollende iPad aus Silicon Valley?
Na gut, die haben da viel Platz, da kann so ein Auto rumfahren, ohne jemanden zu begegnen. Also
wir brauchen mehr Wüste.
Nein, wir innovatives Dilemma. Wir haben in Deutschland zu viel Angst, unsere eigenen Geschäftsmodelle zu fressen. Ja, anstatt zu sagen, wir reißen es ab. Also ein Beispiel, ich war in China. Und ich tingle jedes Jahr nach China, weil China ist inzwischen das Mekka fürs Thema KI. Es ist nicht mehr die USA, es ist China. Und ich war bei einem Hersteller von Düngemitteln. Und die hatten zu wenig Logistik, also haben sie angefangen Logistik aufzubauen, sind zum Logistikdienstleister geworden. Heutzutage hat jeder LKW eine Echtzeitkamera drin, der Umschlagsplatz. Sie machen die komplette Logistik in China. Man sieht das in Echtzeit, wo sich alles bewegt, was gerade drin ist. Und sie haben mal gerade so ein B2B-Paypal oben drauf gelegt. Das heißt, alle Transaktionen, die über ihrem Wirtschaftssystem laufen, rechnen sie auch noch gleichzeitig ab. Innerhalb von 10 Jahren haben sie sich dreimal neu erfunden, sind immer größer geworden, weil sie keine Angst hatten, bestehende Sachen anzufassen, sondern gesagt haben, wir machen es besser. Düngemittel ist immer noch ein Geschäftsmodell, aber wir machen heute 90%, indem wir die Finanzdienstleister geworden sind für die Güter, die wir eigentlich transportieren. Weil sie keine Angst hatten, sich ständig neu zu erfinden.
Wie sehr müsst ihr euch neu erfinden?
Sehr stark. Sehr stark. Ich würde es verändern nennen und nicht neu erfinden, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass wir das Glück haben, in einer Industrie zu sein, die noch eine sehr, sehr positive oder sehr relevante Entwicklung nehmen wird, an der wir partizipieren können. Ich habe aber eben gesagt, was sich verändern muss. Wir müssen von Hardware zu Software. Wenn ich jetzt die vertriebliche Seite angucke oder Marketing- und Service-Seite, wir müssen weg von Händler, also von Handel und stärker an den Kunden ran, also Endkundenfähigkeiten aufbauen, Service. Heute kommen wir, wenn dein Gerät kaputt ist, kommen wir vorbei und reparieren es dir. Also sind reaktiv und schauen uns das vor Ort optisch an. Wir müssen prädiktiv werden und am besten sogar noch produktiv werden, bevor es kaputt geht. Mhm. Ne? Und genauso ist es heute, sehen wir tolle Features in Maschinen, Design. Wir müssen in Zukunft die holistische Lösung sehen. Das heißt, mit Applikationen, mit Softwareteilen, die auch außerhalb liegen können, die am Ökosystem liegen, das nicht nur von uns gefüttert wird, sondern auch von anderen gefüttert wird. Du hast es eben so schön gesagt. Also für uns sind natürlich Amazon, Google Ökosystemspieler, die wir nutzen können, um unseren Kunden bessere Services bieten. Das kann man Transformation nennen, neu erfinden nennen. Ich sage, wir müssen uns verändern. Und ich gucke da immer so ein bisschen auch mit Augenmaß drauf. Natürlich wünsche ich mir immer mehr und dass es schneller geht, aber wir haben zum Beispiel ein Produkt oder Produkte, die stehen 8-9 Jahre im Haus des Kunden, vielleicht sogar 10, vielleicht 12, vielleicht 15. Also das Spiel ist noch nicht, bei uns ist es noch nicht gespielt. Also wir haben noch alle Chancen, tatsächlich unseren Weg oder unsere Entwicklung zu nehmen und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir das tun werden. Das sieht natürlich in einigen schnell drehenden Geschäften anders aus, wo die Kunden schneller die Entscheidung treffen für die nächste Lösung.
Guck mal kurz vielleicht in die Zukunft. BSH ist ja nur noch Bosch, Siemens steht drin, da sind noch ein paar mehr Unternehmen dahinter, die Küchengeräte verkaufen. Warum nicht die große Nummer? alle die Backöfen von Bosch, Siemens und Neff und wie sie alle heißen, verdrahten, die Kühlschränke dazu. Dazu die Frage, kommen wir irgendwann hin, dass ich einkaufen gehe und mir überlege, ich koche heute das, bin im Laden und dann weiß der Ofen jetzt schon, was ich, wenn ich nach Hause komme.
Ja, der ist schon vorher geheizt. Also ich bin gut, dass du das sagst. Du machst ja wirklich Marketing für uns. Alles, was du geschrieben hast, existiert schon heute.
Ja?
Ja. Ist das nicht herrlich? Also wir haben tatsächlich, ja, also es ist tatsächlich so, dass alle unsere Gerätekategorien aller Marken im Prinzip sich über dieses Vernetzungssystem anbinden lassen. Jetzt kommst du und sagst, aber dieses eine Gerät habe ich doch gesehen nicht, das stimmt. Wir fangen natürlich nicht an und sind nicht in der Lage,
also alle Plattformen. Also auch die Siemens-Öfen können
ja, das KI-System. Ja, auch die Siemens-Öfen und auch die Bosch-Öfen und auch die Gaggenau-Geräte. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Lösung schon relativ breit in 40 Ländern. Wir haben schon 40 Partner im Ökosystem wie Google oder wie eben Amazon, auf die Kunden heute schon setzen können oder mit dem unser Angebot besser wird. Wir entwickeln jetzt unsere Vernetzungslösung stärker aus der Küche raus, ins Haus. Wir sind in der Küche angefangen, weil wir der Überzeugung waren, dass die Kunden Vernetzung nicht als theoretisches Smart-Home-Konstrukt kaufen, sondern über Geräte, die einen durch die Vernetzung Mehrwerte generieren. Und wir glauben, diese Entwicklung von einem Gerät, das vernetzt ist, hin zu einem zweiten dazu, zu einem dritten, zu einem Smart-Home. Und deswegen haben wir angefangen mit der Küche, sehr stark in die Küche und die Digitalisierung der Küche und gehen jetzt mehr und mehr, zusammen auch mit den anderen Business Units in Bosch, mehr ins Haus zu gehen. Wir haben Sicherheitstechnik, wir haben Power Tools, also all die Geräte, die Heimwerkerbedarf sind. Wir haben so viele Möglichkeiten, dem Kunden Anknüpfungspunkte an unsere Lösung zu bieten und das werden wir auch tun und das konsequent. Und der letzte Satz dazu, für uns ist es wichtig, die richtige Geschwindigkeit zu treffen, weil Veränderung heißt tatsächlich, dass sich Leute, Menschen und Systeme verändern müssen. Und das geht in Deutschland manchmal nicht ganz so schnell, da gibt es gute Gründe dafür. Aber wir versuchen das am Kunden zu erklären und mit dem Kunden zu tun, weil wir glauben, das ist die richtige Richtung, intern auch die Transformation positiv für alle zu gestalten.
Also das ist mal so persönliches Gegenbeispiel. Ich habe zum Beispiel kein Smart Home zu Hause. Also ich habe sie alle physisch und alle ausgesteckt. Ich habe auch ein elektrofreies Schlafzimmer. Warum? Weil ich bis heute kein Vertrauen habe in die Verarbeitung meiner Daten. Also andersrum, ich kenne mich genug damit aus, ich weiß, dass nicht nur jeder Hacker, sondern jeder Staatssystem, abgesehen vom deutschen Geheimdienst, eigentlich jederzeit mithören kann. Mit meinem Fernseher, der bereits vernetzt ist, mit meinem Kühlschrank, der vernetzt ist, mit meiner Kaffeemaschine ist vernetzt. Ja, die können jederzeit über Mikrofone sich dazuschalten. Solange wir das übrigens noch nicht geregelt haben, dass ich ordentliche Sicherheitsstandards habe und ich die Daten selber kontrolliere. Was mir zum Beispiel fehlt, wenn ich so einen Backofen kaufen würde, dass ich entscheiden kann, welche Daten er übermittelt, selektiv, und ich ihm sagen kann, ich will, dass die Daten wieder zurückkommen. Also ich will, dass er nicht mehr meine Daten weitergibt, sondern das Gegenteil, dass sie sogar gelöscht würden.
Ja. Letztgenanntes ist möglich, das Erstgenannte, dass du segmentiert die Daten zu oder dafür oder dagegen sein kannst, ist nicht der Fall.
Also das Datenthematik ist ja legitim in Deutschland und wir müssen uns, ich finde es gut, dass wir sie rausgeben, aber ich möchte selbst entscheiden können, was ich rausgebe.
Fällt verstanden.
Und solange ich weiß, dass Alexa mir nicht gehört, sondern ich nur das Gerät habe und die Daten eigentlich in die Cloud gehen, mag ich es zum Beispiel nicht.
Wie wär's?
Nachvollziehbar.
Wären Sie dann auch dafür, dass wir auch bei Hausgeräten oder bei Smart Home eine Art Kill-Switch einführen? Den Notschalter, um alles abzuschalten. Weil diese Forderung gab es jetzt für autonome Autos, für Autos allgemein jetzt schon, die sind alle vernetzt und man hat jetzt festgestellt, dass jede Vernetzung im Auto Zugriff hat auf alle Bremsen. Es gibt eine Brücke zwischen dem Autosystem und dem Netzsystem im Auto. Hat man festgestellt, Insider-Informationen gab es und dann gab es jetzt die Forderung, wir brauchen bei jedem Auto jetzt einen Kill-Switch, einen Notschalter. Wenn das übernommen wird, das Auto von Hackern, kann ich da einen Schalter drücken, dass alle Systeme. Wäre das auch im Smart-Home-Bereich möglich, nötig?
Also für mich ist ich habe die These, überall wo ein Schloss ist, gibt es auch einen Eingang rein. Ja, wir verkaufen auch eure Firma, sie verkauft ja nur Sicherheitshürden, damit es ein bisschen schwieriger ist, und Wohlfühlfaktor. Ja, im Endeffekt überall, wo man, ich kann über Software oder Hardware, ich komme eigentlich immer überall rein. Das ist nur die Frage, wie man das transparent macht und das Vertrauen generiert beim User.
Ich würd sagen, wie viel Aufwand als Firma betreibt, um das sozusagen zu verhindern. Zum Beispiel habe ich ein eigenes Backend. Wie viel investiere ich für Datensicherheit und Data Privacy? Also wie viele Prüfungen von internen Hackern lässt du dir über dich ergehen pro Jahr oder lasse ich es einfach hängen? Also ich glaube tatsächlich, dass du als Firma die Verantwortung hast, da ein Stück weit das Bestmögliche zu tun. Aber dennoch, wie du sagst, ich meine, solange wir hier mit Wi-Fi in irgendwelchen Netzen in Kaffeeshops sitzen, ist die Eingangstür eigentlich schon ausgemacht, während du die Sahne vom Kaffee runtergetrocknet hast.
Und deswegen bin ich ja radikal auf der anderen Seite, sage, es gibt keine Privatsphäre mehr. Ja, man sollte jeden Tag nur agieren und leben, wie es auch am nächsten Tag auf der Bildzeitung stehen könnte. Ja, also Das ist aber so eine Balance. Ein Punkt habe ich noch, du hast gerade gesagt, holistischer Ansatz. Ich hätte das übrigens gern für die Gesundheit. Also, dass mein Arzt mich anruft, Herr Westerheide, bei Ihrer Ernährung, bei wenig Sport, die Sie gerade machen, ich habe mir Ihre Daten angeguckt, ich empfehle Ihnen, das und das jetzt zu machen, weil sonst haben Sie in den nächsten 3 Jahren einen Herzinfarkt.
Ja.
Also, dass ich nicht erst beim Arzt lande, weil ich einen Herzinfarkt hatte, sondern dass ich präventiv schon weiß, wie kann ich meinen Körper und meinen Geist lange gesund halten.
Das ist natürlich ein Thema, das wir noch episch ausbreiten könnten. Ich will mal langsam Richtung zu unserer traditionellen letzten Frage hinführen. Du hast ja diese Race of Artificial Intelligence Konferenz in Berlin, die du veranstaltest. Ihr seid beide viel in der Welt unterwegs, gehe ich mal davon aus. Wie ist denn der Blick von außen auf Deutschland in dem Bereich? Wir sind das Land der Dichter, Denker, der Autos, der Maschinen vielleicht noch. Wie wird man denn im Ausland wahrgenommen, was KI angeht? Wie gut sind wir da von außen aus betrachtet?
Also ich würde sagen, sowas wie Fraunhofer und DFKI, also das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, hat weiter einen guten Ruf. Ansonsten würde ich sagen, sind wir aus asiatisch-amerikanischer Sicht unbedeutend. Wir sind nicht bedeutend. Israelis mögen uns als Absatzmarkt ganz gerne. Die Leute lieben aber Berlin und sie lieben Europa, weil Europa lebenswert ist. Das heißt, die Talente, die kommen nach Europa, weil sie hier leben wollen, weil sie hier arbeiten wollen, weil sie gerne hier ihr Büro haben. Die Leute kommen hierher, weil sie hier leben wollen. Aber wenn es ums Business geht, also ums Geschäft, dann gehen sie nach Asien. Ich verliere sehr viele hungrige Mitarbeiter nach Asien, weil sie sagen, ihr Europäer, ihr seid zu entspannt. Ja, der Zahn der Zeit, der schlägt hier nicht mehr.
Ich würde dir grundsätzlich zustimmen. Ich glaube, in Summe ist die Perzeption besser als die Realität. Das heißt, man traut uns mehr zu, als tatsächlich die Realität widerspiegelt. Das ist gut. Das hilft, um eine Veränderung halt noch herbeizuführen.
Ja, manchmal kann es auch nicht schaden, unterschätzt zu werden.
Ich würde da gern zurückkommen. Also, was ich schon öfter als Frage gehört habe, ist, ihr seid doch in Europa so führend Richtung Umweltschutz. Ihr seid so führend, wenn es um energieeffiziente Lösungen angeht. Warum kommen Innovationen in dem Bereich nicht stärker von uns? Ihr seid so gut, wenn es darum geht, so Produktionsstraßen zu optimieren. Frage, warum kommen Vernetzungslösungen diesbezüglich nicht von euch? Also, ich glaube tatsächlich, dass sogar nicht nur, dass man uns für besser hält, man kriegt sogar noch gute, wertvolle Tipps, die auf der Hand liegen, wo Europa, wo Deutschland meines Erachtens eine zentrale Rolle spielen könnte im Einsatz von Daten, im Einsatz von KI. Und ich würde mir wünschen, dass das schnell passiert.
Dann kommen wir doch zu unserer Schlussfrage. Wir fragen unsere Gäste mal nach Schulnoten. 1 bis 6 aus jedem Bereich, was sie Deutschland geben, der deutschen Wirtschaft, von mir aus auch der deutschen Politik. Bei dir vielleicht nicht für Bosch Siemens, Mario, sondern allgemein aus deinem Blickwinkel Unternehmen in Deutschland. Du kennst wahrscheinlich viele. Was würdest du da deutschen Unternehmen in Sachen KI für Schulnote geben?
Also und wir würden das Schulsystem so nutzen, wie man es heute in der Schule noch tut.
Sehr gut.
Ohne, dass ich nah dran bin, aber 6 ist nach wie vor.
6 ist nicht anwesend.
6 ist ungenügend.
So hart bin ich nicht. Ja. Also, ich tatsächlich würde in eine 5 plus geben. Und das Plus, weil ich die Motivation fördern möchte, die gerade so ein bisschen sich entfacht, dass man sich zumindest mal inhaltlich damit auseinandersetzt. Aber was faktisch passiert, kann ich nicht anders als die 5 sagen.
Okay. Ja. Also ich gebe eine 4 minus, das heißt versetzungsgefährdet. Aber wenn man sich anstrengt und die nächsten Klausuren gut schreibt und noch ein bisschen büffelt und lernt, kann man es hinkriegen. Und ich würde sagen, intelligenter und Schüler, ja, der eigentlich auf einer 2 oder einer 1 sogar sein könnte, aber einfach zu faul oder zu träge ist und ganz andere Dinge im Kopf hat, nur nicht die Leistung.
Ja, spannende Diskussion, die wir ewig weiterführen könnten, würde ich sagen. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Fabian Westerheide, Unternehmer, Keynote-Speaker und vieles mehr. Vielen Dank für deine Zeit. Mario Pieper von BSH Hausgeräte. Vielen Dank für eure Zeit. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Genau, danke.